Herzlich willkommen im Podcast Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, dem Podcast für gewaltfreies Arbeiten.
In dem Sie aus verschiedenen Perspektiven von spannenden Gästen informiert werden.
Über Sicherheit und Schutz vor körperlicher und verbaler Gewalt.
Wir sind Katharina Höfer
und Jörg Wingerter.
Los geht's!
Medizinischer Fortschritt und höheres Durchschnittsalter. Die Pflege steht vor Herausforderungen. Das Wort Flexit taucht immer häufiger auf. Eine Wortschöpfung aus Pflege und Exit. Pflegekräfte erwägen, aus dem Beruf auszusteigen. Der Beruf wird für junge Menschen unattraktiver. Eine mögliche Antwort darauf soll die Akademisierung der Pflege geben. Der Beruf soll dadurch attraktiver werden. Die Professionalität der Pflege und die Eigenständigkeit der Pflegeprofession sollen herausgestellt werden. Schließlich wird die Pflege in der Öffentlichkeit oft nicht wahrgenommen.
Medizinischer Fortschritt und höheres Durchschnittsalter führen zu einem höheren Bedarf an Pflegefachkräften. Veränderungen in unserer Gesellschaft führen unter anderem auch zu mehr Übergriffen auf Pflegekräfte, sei es durch herausfordernde Angehörige und Patienten oder Patientinnen, aber auch durch demografisch bedingt vermehrtes Auftreten von Demenzerkrankungen, wovon es auch aggressive Formen gibt.
Umso mehr freuen wir uns heute nochmal, die Expertin Frau Hanna Bazzoni, die erste Absolventin des Masters Advanced Nursing Practice an der Hochschule München, zertifizierte Deeskalationstrainerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Gesundheitsförderung und Gewaltprävention in Pflegeheimen an der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften der Hochschule München und den Experten Herrn Professor Dr. Markus Witzmann begrüßen zu dürfen. Frau Bazzoni, Herr Professor Witzmann, hallo.
Hallo, guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Herr Professor Dr. Witzmann ist nicht nur selbst Krankenpfleger, er hat auch Betriebswirtschaft, Soziales Management, Politik, Philosophie, Wirtschaft und Medizin, Ethik studiert. Promotion erfolgt zum Thema zur Dauer der Betriebszugehörigkeit bei Pflegekräften und Medizinern in psychiatrischen Kliniken. Des Weiteren ist er auch noch Safe Words Trainer. Er leitet die Hochschule München unter anderem bis Ende 2023 und das kooperative Praxisprojekt Gesundheitsförderung und Gewaltprävention in Pflegeheimen.
Professor Witzmann, Forschungsprofessor und Studiengangsleiter Master Mental Health an der Hochschule München sowie wissenschaftlicher Leiter des Weiterbildungszentrums der Hochschule München. Als Forschungsprofessor waren Sie unter anderem Teilprojektleiter des Praxisprojektes Gesundheitsförderung und Gewaltprävention in Pflegeheimen. Ja, und wir haben uns bereits in einem kurzen ersten Gespräch über Ihr Praxisprojekt im Deeskalationsmanagement unterhalten. Bevor wir darauf nochmal genauer eingehen, zunächst die Frage an Sie, Frau Bazzoni. Was hat Ihnen die Verknüpfung von Theorie und Praxis in der Wissenschaft und der wissenschaftliche Blick auf die Pflege für Ihren Beruf gebracht?
Ich glaube, dass die Verknüpfung von Ausbildung und Studium einen großen Einfluss auf meine Reflexionsfähigkeit hatte. Ich habe gelernt, mich selbstkritisch zu hinterfragen, aber auch neugierig Dinge zu hinterfragen, die mir irgendwie neu oder unbekannt waren, die mir auch immer noch unbekannt sind teilweise, und offen zu kommunizieren und auch wirklich um Hilfe zu bitten, wenn mir was nicht ganz klar war und ich irgendwas Neues lernen wollte. Ich habe aber auch gelernt, dass alle Perspektiven extrem wichtig sind. Viele spannende Pflegephänomene, die wissenschaftlich erforscht werden, kommen direkt aus der Praxis beziehungsweise sind Fragen, die aufgrund von Erfahrungswissenschaften entstanden sind.
Okay. Dankeschön. Und nach unseren Recherchen kommt die wissenschaftliche Herangehensweise in der Praxis gut an. Allerdings mussten Sie durchaus Überzeugungsarbeit leisten. Sie konnten Ihre Kolleginnen und Kollegen immer mehr davon überzeugen, dass der wissenschaftliche Blick die praktische Arbeit bereichert. Was waren denn die Vorbehalte und worin besteht denn die Bereicherung, Herr Professor Dr. Witzmann?
Also ich denke, dass es wichtig ist, dass man sich offen austauscht und eben auch die Themen diskutiert. Und der größte Vorbehalt ist, glaube ich, immer, wieso mussten wir oder muss man als Pflege studieren? So die Frage sozusagen, lerne ich da was anderes wie in der Ausbildung? Und wie Sie sich denken können oder selber wissen, ist die praktische Arbeit einfach immer geprägt von der direkten Praxis vor Ort, von dem Setting, von der Station, von dem Themenfeld, dem Patientengut, der Interaktion und Kommunikation mit den Kolleginnen, mit den Patientinnen, den Angehörigen und so weiter. Das heißt, natürlich kann ich in der Praxis viel lernen. Ich kann in der Praxis meine Erfahrung einbringen. Ich kann in der Praxis die Erfahrung von den anderen sozusagen der partizipieren. Aber ich glaube auch, und ich bin fest davon überzeugt, dass es sich lohnt, mit wissenschaftlichen Studien auseinanderzusetzen.
Ja, super. Und vielen Dank, Herr Professor Dr. Witzmann. Und Frau Bazzoni, was sind denn Ihre Ansichten auf die Vorbehalte und über die Bereicherung eben in diesem Bereich?
Ich würde mich da dem Herrn Witzmann anschließen. Ich glaube, die größten Vorbehalte, die wir immer eben treffen, wieso Pflege studieren? Bist du jetzt was Besseres? Was kannst du jetzt anders? Und ähnlich wie wir es auch gerade schon gesagt haben, es geht immer um Interaktion und Kommunikation im pflegerischen Setting. Da ist die praktische Arbeit einfach sehr geprägt von. Und jeder kann von jedem lernen. Also egal, ob jetzt Pflegefachkraft, akademisierte Pflegefachkraft, auch Angehörige oder Patienten, Patientinnen, auch von denen können wir lernen. Und deswegen ist es immer wichtig, wirklich einfach zu hinterfragen, in Diskussionen zu gehen. Ich frage auch jetzt noch nach, wenn ich mir eben unsicher bin. Und ich glaube, das ist schon was, wo man diese Hürden überbrücken kann, dass man einfach sagt, ich bin nichts Besseres, sondern wir lernen alle voneinander und miteinander. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, auch nur so kann das funktionieren, weil in der Pflegewissenschaft ist es, glaube ich, eben immer so, dass Erfahrungswissenschaft auf dieses ganze Evidenzbasierte, auch die Pflegeforschung, auch die Pflegewissenschaft trifft. Und nur so kann man das auch gut dann nachhaltig verstetigen, tatsächlich in der Praxis, wenn ich eben auch offen bin für die Probleme, die es in der Praxis gibt.
Ja. Frau Bazzoni, Sie sind nicht nur Master Advanced Nursing Practice und Gesundheits- und Krankenpflegerin, sondern auch zertifizierte Deeskalationstrainerin. Wie kam es zu der Zusatzausbildung Deeskalationstrainerin und welche Rolle spielt das Deeskalationsmanagement in Ihrer Berufspraxis?
Ich habe 2016 relativ kurz nach meinem Examen das klinikinterne Kriseninterventionsteam der München Klinik kennengelernt. Und von 2016 bis Ende September 2023 war ich auch Teil dieses Teams. Und im Rahmen dieser Arbeit durfte ich eben die klinikinterne Weiterbildung absolvieren. Also Deeskalationsmanagement nach ProDema war das damals. Und das Deeskalationsmanagement, gerade die vielen verbalen Deeskalationen, spielen im Bereich der Krisenintervention eine total wichtige Rolle. Und auch jetzt bringe ich mein Wissen zum Beispiel in meinen Projekten an der Hochschule München, aber auch in der Lehre an der Hochschule mit ein. Also ich bin in den Bachelor- und Masterstudiengängen als Lehrbeauftragte. Und auch da geht es dann zum Beispiel um Deeskalationsmanagement, verbale Kommunikation, verbale Deeskalation oder eben gewaltfreie Kommunikation.
Ja. Okay. Gut.
Wir haben uns bereits in einem kurzen ersten Gespräch über Zielkonflikte und auch Gewalt und Übergriff am Arbeitsplatz in der Pflege unterhalten. Sie leiten unter anderem gerade das kooperative Praxisprojekt Gesundheitsförderung und Gewaltprävention in Pflegeheimen. Worum geht es in diesem Projekt denn genau und welche Bedeutung hat es und was waren die Ergebnisse? Also gleich drei Fragen auf einmal, Herr Professor Dr. Witzmann.
Ja, also Ziel des Projektes war es, die Pflegeeinrichtungen, also es waren Langzeitpflegeeinrichtungen dabei zu unterstützen, sich eben mit den Themen Gewaltprävention und Gesundheitsförderung intensiv auseinanderzusetzen. Das hat bedeutet, dass die Pflegeeinrichtungen bedarfs- und bedürfnisorientiert eben sehr stark in ihren Fokus jeweils eine Problemstellung, eine Zielsetzung, also was möchte ich mit der Teilnahme in diesem Projekt erreichen, und dann eben von uns intensiv begleitet wurden. Die Begleitung war es eben zu schauen, in dem Sinne, welche Schulungsmaßnahmen und auch sozusagen anerkannte Schulungsmaßnahmen können wir dann der Einrichtung bereitstellen? Wie können sich die Einrichtungen in diesem Projekt untereinander stützen, austauschen in einem Netzwerk und voneinander lernen? Und welche Erkenntnisse ziehen wir dann aus diesem Projekt? Wir haben bewusst in dem Projekt einen sehr weiten Gewaltbegriff gewählt. Es ging eben nicht nur um körperliche Gewalt. Es ging um alle Gewaltformen. Und wir haben eben auch die Perspektive sehr weit gewählt. Die Perspektive im Sinne von, dass wir versucht haben, die ganze Belegschaft einzubeziehen. Also von Mitarbeiterinnen, von Angehörigen, von den Klientinnen, Bewohnerinnen vor Ort. Die Führungskräfte waren beteiligt etc. Die Einrichtungen mussten sich auch aktiv zur Teilnahme an dem Projekt bewerben. Und von dem her war es sozusagen ein sehr aktives Projekt. Also es war ein Projekt, das auf Unterstützung angelegt war, auf Begleitung angelegt war, um dann eben auch am Ende des Projekts zu schauen, inwieweit ist es gelungen, die beteiligten Personen zu sensibilisieren, konkret auch zu schulen und dadurch sozusagen das Thema Umgang mit Gewalt in der Einrichtung zu verbessern, aber eben auch die Nachhaltigkeit herzustellen, zu schauen, was veranlasst denn jetzt die Leitung und die Mitarbeiter dazu, an dem Thema dran zu bleiben. Und ich würde mal sagen, trotz der schwierigen Corona-Phase, die dieses Projekt ja begleitet hat, und da waren die Langzeiteinrichtungen wirklich mit vielen anderen Herausforderungen beschäftigt, ist es gelungen, das Projekt sehr erfolgreich durchzuführen.
Ja, super. Gut, und zu diesem Praxisprojekt gehört auch die Entwicklung von Teilerhebungsbögen zur psychosozialen Belastung und Beanspruchung von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Pflegeheimen sowie deren Durchführung und Auswertung. Welche Wissenslücken sollen damit denn beseitigt werden?
Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen berichtigen, denn wir haben gar keine neuen Teilerhebungsbögen entwickelt, sondern uns ging es vorrangig darum, die psychosoziale Belastung und die Ansprüchung der Mitarbeiterinnen festzustellen. Wir haben sie erhoben mit wissenschaftlich anerkannten sozusagen Verfahren. Das waren eben auch diese Fragebögen. Und wir wollten in diesem Projekt eben auch einen besonderen Fokus auf die psychosoziale Belastung richten. Und was man sehr gut sehen kann, ist, dass die Belastung hoch ist. Was man auch sehr gut sehen kann, dass es eben sehr stark um Überforderungsaspekte, klar, Corona-Phase war begleitend im Projekt beteiligt. Es geht viel um Zeitdruck. Es geht um ein hohes Arbeitspensum, Verdichtung, auch durch sozusagen Fachkräftemangel. Es geht aber auch oft um kommunikative Aspekte, um die Zusammensetzung des Teams. Und die Frage ist sozusagen, wie geht das Team, wie geht die Einrichtung mit diesen Belastungen um und wie schaffen es die Beteiligten sozusagen, einen guten Umgang herzustellen, Zeit zu haben für Reflexion, dass ich Dinge, die mich belasten, auch sagen kann, dass ich mir Unterstützung holen kann, dass meine Führungskraft sich verantwortungsvoll, vertrauensvoll auch sozusagen dem Thema zuwendet und da ist, wenn ich sie brauche. Und deswegen war es uns sehr wichtig, diese psychosozialen oder eben psychischen Belastungen auch in den Fokus mitzurenken.
Ja. Sie haben jetzt gerade erzählt, dass bei der Akquise von Einrichtungen, die dabei mitgemacht haben, dass die sich wirklich aktiv bewerben mussten. Ja, wie war denn die Resonanz der Einrichtungen? Gab es da Vorbehalte? Gab es ein begeistertes Mitmachen? Wie war denn so diese Zusammenarbeit und die Akquise insgesamt?
Also ich kann das gerne beantworten. Also wir haben uns am Anfang des Projektes wirklich Fragen gestellt, ob es gerade in dieser schwierigen Situation, in der sich die Langzeitpflege befindet, ob es gerade gut ist, da wirklich ein Projekt zu machen und ob wir geeignete Einrichtungen in Bayern akquirieren können. Und wir waren echt sehr überrascht. Es ist uns sehr gut gelungen. Wir hatten sogar deutlich mehr Bewerbungen, als wir im Projekt abbilden konnten. Wir haben 40 Langzeitpflegeeinrichtungen bayernweit generiert von privaten, öffentlichen und karitativen Trägern. Die waren auch sehr unterschiedlich in den jeweiligen ländlichen und städtlichen Regionen, auch vom Schwerpunkt und der Größe her. Und es war wirklich kein Problem, die Einrichtungen zu generieren. Wir haben aber schon gemerkt, dass die Belastung im Rahmen des Projektes durch Corona sich sehr, sehr stark erhöht hat. Und Wir waren als Projektteam schon gefordert, die Motivation aufrechtzuerhalten, damit sozusagen neben dieses Bestehens dieser schwierigen Krisensituation, die die Corona-Pandemie mitgebracht hat, und den schwierigen Ereignissen, die die Mitarbeiterinnen, die Führungskräfte da erlebt haben durch Corona, weiterhin aktiv an unserem Thema im Projekt gearbeitet worden ist. Also von dem her würde ich sagen, ja, das Interesse ist da. Die Einrichtungen, die Mitarbeiterinnen sind interessiert, engagiert, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Corona hat es uns etwas schwierig gemacht.
Ja, klar. Ja.
Nachvollziehbar, ja. Aber umso bemerkenswerter, dass es trotzdem dann so gut wohl funktioniert hat und dass sie, ja, dass es ihnen gelungen war, eben diese Motivation dann doch wieder zu erhalten. Und dieses Praxisprojekt Gesundheitsförderung und Gewaltprävention in Pflegeheim stellt ja einen Zusammenhang zwischen Gesundheit und Gewaltprävention her. Wie spielt denn das jetzt aus Ihrer Sicht zusammen, Robert Soni?
Nur wenn es den Mitarbeiterinnen gut geht, geht es auch den Bewohnerinnen gut und umgekehrt. Es ist also wichtig, dass wir reflektieren, weshalb es zu gewaltvollen oder auch herausfordernden Situationen kommt. Durch Schulungen oder Fortbildungen, zum Beispiel im Bereich der Achtsamkeit, des Stressmanagements, des Deeskalationsmanagements oder solcher Varianten, erhalten die Mitarbeiter die Möglichkeit, wirklich Techniken zu lernen, wie sie es im Alltag entschleunigen können. Und das hilft einfach im stressigen Arbeitsalltag oftmals schon präventiv tatsächlich.
Ja, Sie haben jetzt schon viel Praxiserfahrung gesammelt und wir haben in unseren Gewaltpräventionsseminaren mit Pflegekräften auch immer wieder erfahren, dass sich die Gewalt in den letzten Jahren qualitativ verändert hat. Mittlerweile müssen auch Krankenschwestern, auch Pflegerinnen damit rechnen, zum Beispiel mit Faustschlägen angegriffen zu werden. Das war vor einigen Jahren wohl noch nicht so der Fall. Wie sehen Sie das denn? Vielleicht fangen wir wieder bei Ihnen an, Frau Vazzoni. Haben Sie da eine Veränderung erlebt während Ihrer Praxiszeit in den letzten Jahren?
Ich glaube, dass Sie in den vergangenen Jahren allgemein sensibler für das Thema Gewalt in der Pflege geworden sind. Ich habe das Gefühl, dass hier viele Faktoren tatsächlich auch zusammenspielen. Also zeitliche und personelle Engpässe führen dazu, dass man als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin gegebenenfalls angespannter ist. Angehörige, die zum Beispiel durch die Corona-Pandemie zeitweise nicht mehr zu ihren Familienmitgliedern im Klinikum durften, in der Langzeitpflegeeinrichtung durften, die mediale Berichterstattung, die das auch alles nochmal zum Eskalieren gebracht hat. Und all das trägt tatsächlich dazu bei, dass die Nerven blank liegen und dann mehr Eskalationen passieren. Und man merkt aber eben auch, dass eigentlich keiner möchte, dass es zu solchen Eskalationen kommt. Also auch das genau, viele Gespräche danach geführt werden, tatsächlich auf allen Ebenen.
Okay, ja. Das ist dann auch was sich auch verändert hat. Also die Qualität der Gewalt, aber auch die Art, wie darauf reagiert wird und wie man damit umgeht. Kann man das so?
Ja, definitiv. Ja.
Okay. Herr Professor Witzmann, können Sie das auch so bestätigen? Was sind Ihre Erfahrungen? Wie hat sich die Gewalt in der Pflege geändert?
Also ich glaube, dass es sehr abhängig ist vom Pflegesetting. Also ich glaube, dass wir schon auch den Blick richten müssen, ob ich jetzt in einem akut klinischen, psychiatrischen Pflegesetting bin oder in einem häuslichen Umfeld. Oder ob ich in der Langzeitpflege bin oder ob ich in der Pflege von Kindern und Jugendlichen zu tun habe. Ich glaube, das Setting ist sehr entscheidend und ich glaube, in den jeweiligen Setting gab es auch unterschiedliche Entwicklungen. Insgesamt würde ich aber schon sagen, dass, wie die Frau Bazzoni schon deutlich gemacht hat, erst einmal sind wir sensibler geworden. Mhm. Also wir haben eine höhere Sensibilität, was wir alles mit dem Thema Gewalt verbinden. Wir sind sensibler zum Beispiel geworden, wenn es um kommunikative Aspekte geht. Wie sprechen wir miteinander? Wie begegnen wir uns miteinander? Ja, wir sind auch sensibler geworden. Denken Sie zum Beispiel ans klinische Setting, wie oft wir einfach früher Bettgitter hochgetan haben und Leute gehindert haben, dass sie aufstehen, dass ihre Freiheit begrenzt. Ja. Wir würden heute sagen, Ja, welchen Grund gibt es denn jetzt? Wie begründen Sie denn, dass Sie jetzt ein Backgutter hochtun oder dass Sie jemand an der Mobilität hindern? Früher hätten wir das einfach im Alltag so gemacht. Mhm. Ja. Also ich glaube, wir reflektieren mehr, wir sind sensibler geworden. Was ich aber schon auch merke, und da muss ich sagen, hat sich auch im Krankenhaus zum Beispiel die Situation stark verändert. Denken Sie an die Liegezeit. Früher hatte man Zeit, in die intensivere Betreuung als Pflegekraft mit dem Patienten zu gehen. Die Liegezeiten waren ganz andere. Der Durchlauf ist deutlich höher geworden. Und dieser höhere Durchlauf trifft aktuell auf schwierige Strukturen, Fachkräftemangel, begrenzte räumliche Situationen. Und dadurch, glaube ich, gibt es auch ein Milieu, das auch zu einer Stärkung von Gewaltereignissen beitragen kann.
Ja, nachvollziehbar. Und ja, und was Sie auch gerade sagten, das Thema Differenzierung, denke ich, innerhalb dieser einzelnen Einrichtungen ist schon auch sehr wichtig. Wer was braucht, auch das haben wir so erfahren, dass eben in der gleichen Einrichtung Pflegerinnen, die eben rausgehen, ganz anderen Bedarf haben, eben als die dann vor Ort beispielsweise sind. Oder das, denke ich, ist tatsächlich nochmal ein wichtiger Aspekt, sicherlich auch nochmal für die Arbeitgeber. Und eine Befragung von mehr als 1000 Pflegekräften sowie Ärztinnen und Ärzten über das ARD-Politmagazin Report Mainz und Zeit Online letztes Jahr, also 2023, berichtet hat ergeben, dass 81% der Befragten angeben, im Berufsleben bereits angegriffen worden zu sein und viele von ihnen sogar mehrfach. Die Umfrage war zwar nicht repräsentativ, bestätigt aber die Ergebnisse früherer Studien zu diesem Thema, zum Beispiel von der Berufsgenossenschaft GEW von 2018. Wie ist denn aus Ihrer Sicht der Stand der Dinge? Können Sie dies aus Ihrer wissenschaftlichen Arbeit bestätigen?
Also ich glaube, die Frau Bazzoni und ich würden aus unserer Praxiserfahrung und den Forschungsprojekten und auch aus dem, was wir aus der Literatur wissen, das auch bestätigen. Also wir erleben eine Zunahme, die ist eben mehrfach begründet. Das haben wir davor schon erläutert. Und gerade wenn wir jetzt mit Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Pflegesettings sprechen, die eben auch sensibilisiert auf das Thema sind, die erzählen uns auch und machen uns eben auch deutlich, dass sie im Berufsalltag viel zum Thema Gewalt erleben. Und wir möchten das auch ein Stück weit noch vertiefen, auch den Blick erweitern, auch auf Auszubildende und Studierende. Aber da können wir danach noch etwas dazu erzählen, weil ich glaube, auch hier ist es wichtig, den Blick konkreter hinzulenken. Denn wir müssen Auszubildenden, Studierenden im Bereich der Pflege auch schon deutlich machen, dass dieser Aspekt zu ihnen im beruflichen Alltag eventuell dazugehört, nicht gehören soll, ihnen aber eventuell begegnen wird. Und wir müssen sie sozusagen bekräftigen, dass sie oder bestärken, die Kompetenzen erweitern, dass sie gut damit umgehen können. Denn wir wollen ja auch dafür sorgen, dass die Pflegekräfte in der Pflege bleiben.
Ja, ja. Und nicht, dass der Realitätscheck kommt und ja. Ja, genau. Also im Zusammenhang mit dieser Berichterstattung letztes Jahr hat sich da auch die Pflegewissenschaftlerin Professor Martina Hasseler geäußert und sie hat auch Kliniken und Pflegeheime kritisiert. Sie hat also kritisiert, dass Arbeitgeber oft kein Verständnis für ihre Fürsorgepflicht hätten gegenüber den Beschäftigten und Gewalt als Tabuthema behandeln, aus Angst um ihren Ruf. So, das, was wir jetzt bisher gehört haben, erscheint es aber auch, muss man das auch differenzierter betrachten. Das ist also sicherlich nicht in jeder Einrichtung so. Aber wie sind da so Ihre Erfahrungen?
Anna, magst du dazu was sagen?
Ja, gerne. Also ich glaube, dass es ein schwieriges Thema ist, weil Kliniken und Pflegeheime interne Strukturen haben, um solche Themen eigentlich anzugehen und auch zu bearbeiten. Extern bekommt man davon aber eben vielleicht weniger mit, aus Angst zum Beispiel vor dem Ruf. Aber intern wird es bearbeitet. Und man darf aber eben auch nicht vergessen, dass die aktuelle Situation eh schon sehr angespannt ist. ja, in allen Bereichen.
Ja, vielleicht kann ich noch ergänzen dazu, dass wir auch von diesem Aspekt ausgegangen sind. Auch wir waren in unserem Modellprojekt der Annahme, dass es schwierig sein wird, dass uns die Mitarbeiter, die Führungskräfte zu ihren Erlebnissen berichten und eben auch das Thema anders einordnen und zurückhaltend sind. Das hat sich aber nicht bestätigt. Also man muss ganz klar sagen, in unserem Projekt mit den Langzeitpflegeeinrichtungen war eines sehr offen von Anfang an, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und mit dem Schaffen von Foren der Begegnung einen offenen Austausch zuzulassen, waren die Mitarbeiter als auch die Führungskräfte bereit, sehr offen über Gewaltereignisse zu sprechen. Also wir haben wirklich das Thema und den Umgang damit in den Langzeitpflegeeinrichtungen sehr offen erlebt.
Ja, super. Das denke ich auch eine sehr, sehr positive Entwicklung. Und Sie sind ja auch eben SafeWords-Trainer und dieses SafeWords-Modell beschäftigt sich wissenschaftlich fundiert nicht nur mit der Entstehung und Eskalation von Konflikten, sondern auch mit konkreten Interventionen zu ihrer Prävention. Und wie wirkt sich denn Ihre Ausbildung als SafeWords-Trainer denn auf diese wissenschaftliche Arbeit aus?
Also wir müssen zuerst einmal sagen, dass dieses pflegewissenschaftliche Modell von SafeWords ja vorrangig für den akut klinischen, auch mit Schwerpunkt psychiatrischen Bereich entwickelt worden ist. Und die Idee von uns, einen Kollegen aus der Klinik, den Kollegen Thomas Auerbach von der Hanna Bazzoni und mir war, wenn das sich für das akut klinische Setting bewährt hat, für den Bereich der Psychiatrie, könnte es sich ja auch bewähren im Bereich der Langzeitpflege, vor allem auch in Bereichen, in denen wir auch eine hohe Belastung aufgrund psychischer Belastungen haben, wo wir vielleicht beschützende Stationen, Wohnbereiche haben. Und deswegen haben wir ihm vorgeschlagen, dieses Modell von SafeWords auch im Bereich der Langzeitpflege zu transferieren, Erfahrungen zu sammeln. Und wir haben es auch in unser Projekt eingebracht. Ich würde mal sagen, wir haben erste Erfahrungen dazu gemacht und die waren positiv. Ich würde aber sagen, und das war das auch unser Anlass, einen Beitrag dazu in dieser Veröffentlichung SafeWords, in dem neuen Buch sozusagen einzubringen, dass man sich dem noch mehr widmen muss. Wir brauchen Erfahrungen, Erkenntnisse, inwieweit sich SafeWords wirklich in der Langzeitpflege gut etablieren lässt. In der Psychiatrie, würde ich sagen, sind unsere Erfahrungen als SafeWords-Trainer, wenn wir mit Kolleginnen sprechen, positiv. Es ist ein klares Modell, was klare sozusagen Interventionen anbietet, was den Blick aufs Gesamte lenkt. Also nicht nur sozusagen eine Intervention rausgreift und sagt, die ist es jetzt, die uns zum Heil führt, sondern eben die Verantwortung auf die gesamte Organisation bringt. Und sagt, setzt euch auseinander, wir haben hier einen Interventionskatalog, sensibilisiert euch und die Interventionen sind gut im Arbeitsalltag zu integrieren. Also wir sind gut damit gefahren, wir haben gute Erfahrungen gemacht. Es lohnt sich aber gerade in unserem Bereich jetzt der Langzeitpflege noch stärker den Blick hinzuwenden und die Erfahrungen und das Wissen noch sozusagen besser aufzubereiten, inwieweit sich das auch wirklich gut transferieren lässt.
Ja, super, weil das deckt sich auch wiederum mit unseren Erfahrungen. Denn nach unseren Recherchen zu Deeskalationsseminaren ist es so, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sicherer und gelassener fühlen. Es konnte dann beobachtet werden, dass sie durch entsprechendes Training und Schulungen deeskalierende Maßnahmen ergreifen konnten und so eskalierende Konflikte dadurch auch reduzieren konnten. Können Sie das auch so bestätigen?
Also ja, ich kann das bestätigen. Es gibt eben Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass erworbene Sicherheit durch Kompetenzerweiterung eben sich positiv auch auf die Haltung von Pflegekräften auswirkt. Also Studien haben eben gezeigt, dass Pflegekräfte, die sich kontinuierlich weiterbilden, und ihre Kompetenzen erweitern, die auch sozusagen in das jeweils Praxisfeld dann auch einmünden lassen, eine höhere Zufriedenheit haben mit ihrer Arbeit. und eine positivere Einstellung gegenüber ihrer beruflichen Tätigkeit. Wir haben eben auch gesehen, dass sich Pflegekräfte, die sich sicherer in ihren Fähigkeiten fühlen, natürlich mit dieser Sicherheit auch besser in stressigen, herausfordernden Situationen umgehen können. Die sind befähigter, Situationen zu begegnen und diese gut zu managen. Das heißt, wenn es uns gelingt, zufriedenere Pflegekräfte zu haben, mit einer höheren Kompetenz, die mehr Sicherheit erworben haben, in schwierigen Situationen gut agieren zu können, dann muss sich das auf die Mitarbeiterzufriedenheit und die Patientenzufriedenheit auswirken.
Ja, super, ja.
Ja, das klingt logisch, ja.
Absolut. Robert Sonny, wollen Sie da noch was ergänzen aus Ihrer Erfahrung?
Ich kann mich dem vom Herrn Witzmann eigentlich wirklich eins zu eins anschließen.
Ja, gut.
Ich bin auf dieser Überzeugung.
Okay, ja. Dankeschön. Ja, weil es ist ja auch so, dass es bei mir ein ganz einschneidendes Erlebnis gab, das mich dazu bewegt hat, Gewaltinterventionslehrer zu werden und so viele wie möglich Menschen eben in ihre Selbstverteidigungsfähigkeit zu begleiten. Und meine Frage einfach mal, warum haben Sie sich für die Pflege und das berufsbegleitende Studium denn entschieden?
Ich habe mich damals für die Pflege entschieden, weil ich persönlich selbst viel Zeit in Krankenhäusern als Patientin verbracht habe und ich habe die Mitarbeiterinnen immer als wirklich große Unterstützung wahrgenommen. Und für das duale Studium habe ich mich entschieden, da ich ein wenig für mein Abitur kämpfen musste, das ist mir alles nicht so leicht gefallen und meine Eltern dann einfach meinten, ich soll doch mein Abitur bitte nutzen und ich habe da die Möglichkeit tatsächlich zu studieren und trotzdem aber die grundständige Ausbildung zu machen. Und das hat mich dann damals auch überzeugt und heute bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar dafür, dass sie so hartnäckig geblieben sind, weil es einfach genau das Richtige für mich war.
Perfekte Kombination.
Okay. Ja, und sind Sie, also Sie waren selber oft in der Klinik auch und haben dann die Seiten gewechselt sozusagen?
Genau.
Und dann haben Sie noch die Ausbildung zur Deeskalationstrainerin gemacht. War das durch das Praxisprojekt oder war das Thema für Sie schon vorher relevant?
Ich habe die Weiterbildung zur Deeskalationstrainerin nach ProDema durch meine Tätigkeit im klinikinternen Kriseninterventionsteam bekommen. Und ich habe eben 2016 relativ kurz nach meinem Examen schon das Team der Krisenintervention kennengelernt. Und hatte deswegen schon immer Berührungspunkte auch in meinem Alltag. Und die Weiterbildung zur Safe-Words-Trainerin, das ist ja eben auch dieser Bereich Deeskalation, aber eben mit dem Schwerpunkt psychiatrisches Setting, das habe ich dann tatsächlich im Rahmen meiner Tätigkeit im Praxisprojekt an der Hochschule München absolvieren dürfen.
Okay. Interessant. Weil wir beschäftigen uns ja auch schon seit Jahren mit Gewaltintervention und Deeskalation. Und das hat uns persönlich sehr geprägt. Und da hat die Frage, welchen Einfluss hat denn die Beschäftigung mit Aggression und Gewalt auf Sie persönlich jeweils? Wer möchte anfangen?
Also ich kann gern anfangen. Also,
ja.
Also durch das, dass ich in der psychiatrischen Klinik auch schon meine Ausbildung gemacht habe, war eben dieses Thema auch, sich mit Gewalt und Zwangsereignissen, mit schwierigen, aggressiven Situationen zu beschäftigen, hat sehr früh begonnen in meiner Pflegetätigkeit. Und dadurch ist es eben auch so, dass ich mich immer damit beschäftigen musste, wie gehe ich jetzt am besten mit besonderen Situationen im Pflegealltag um. Ich für mich habe gelernt, und das muss ich sagen, dass ich erst damit es als Auftrag auch für mich gesehen habe, mich auch persönlich mit meinen Kompetenzen zu erweitern, auch die Situationen zu reflektieren, aber eben auch geeignete Schulungen zu machen, um eben zu lernen, wie ich gut solchen Situationen begegnen kann. Es hat mir aber auch gezeigt, dass ich mich kritisch mit dem System, den jeweiligen Strukturen und den vielleicht auch aus bestimmten Traditionen und Überzeugungen heraus etablierten Verhaltensweisen auseinandersetzen muss. Und deswegen hat mich das auch immer mehr später zum Thema Studium, Reflexion, kritische Beurteilung geführt. Und in dieser Situation habe ich auch gemerkt, dass wir noch gar nicht so viel über bestimmte Ereignisse wissen und dass wir eben da noch viel mehr uns vernetzen müssen, austauschen müssen, aber auch forscherisch tätig sein müssen. Jetzt du, Hanna.
Noch nicht ganz so lange, aber auch jetzt schon seit fast Jahren eigentlich tatsächlich ja tagtäglich in meinem beruflichen Alltag mit irgendwie Themen wie Gewalt, Aggression, Krisen, auch traumatische Erlebnisse. Das ist wirklich in der Praxis, also im Klinikalltag, aber auch in den Praxisprojekten, in meiner Promotion, in der Lehre. Und es prägt natürlich auf jeden Fall und hat auch Einfluss auf mich persönlich. Und ich sehe das auch wieder ähnlich wie der Herr Witzmann. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auch anfängt zu hinterfragen und sich weiterentwickeln will. Das hat mich immer schon auch interessiert, dieses Thema. Also warum passieren solche Momente, wie sie passieren? Warum sind Patienten, Angehörige oder auch Mitarbeiter nach traumatischen Erlebnissen doch noch oft sehr resilient? Also was machen die anders wie andere? Und deswegen finde ich das sehr, sehr spannend. Und ich glaube auch, dass es ganz viele Bereiche gibt, die wir tatsächlich noch gar nicht so erfassen können, die wir noch gar nicht so viel erforscht haben oder in Erfahrung gebracht haben. Und ich glaube, und das hoffe ich, ist auch noch länger so, dass ich eben ein sehr resilienter Mensch bin und ich kann mich auch gut reflektieren, gut hinterfragen oder eben auch mal um Hilfe bitten, wenn ich merke, das war jetzt doch auch zu viel für mich. Und man braucht immer Möglichkeiten, tatsächlich, wenn man sich tagtäglich mit diesen Themen auseinandersetzt, dass man einfach sagt, jetzt kann ich abschalten oder auch Themen mal auf anderen Ebenen reflektieren zu können.
Okay, und gab's so einen Wendepunkt, Frau Bazzoni, in Ihrem Leben, dass Sie sagen, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich mich mit dem Thema Deeskalation, jetzt muss ich mich mit dem Thema Gewalt beschäftigen, oder war das eher so eine Entwicklung?
Das war tatsächlich so ein bisschen eine Entwicklung. Ich habe die Ausbildung eigentlich nicht mit dem Gedanken gemacht, dass Gewaltprävention, Krisenintervention, Deeskalation, weil so mein Schwerpunkt ist, wie es aktuell ist. Habe aber einfach in der Ausbildung eben schon gemerkt, dass das wirklich Themen sind, die uns eben in allen pflegerischen Situationen irgendwie begegnen. Und dass wir eben mit Patienten, Angehörigen, Mitarbeitern, mit Kollegen zu tun haben, die solche Geschichten haben. Und habe mich immer dafür interessiert, was kann man denn machen? Was kann ich den Kollegen anbieten? Wie können wir da unterstützen? Was für Strukturen gibt's? Und ich bin auch tatsächlich, seit ich die Weiterbildung zur Deeskalationstrainerin gemacht habe, der Überzeugung, dass man ganz viele Situationen im Alltag auch durch verbale Deeskalation lösen kann und auch gut lösen kann. Und es freut mich immer, wenn ich merke, dass bei den Studierenden oder auch Kolleginnen oder einfach interessierten Personen, die ich treffe, es dann so Klick macht. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Man hat immer so in diesen Weiterbildungen das Gefühl, ja, das kenne ich ja alles schon, ja, das mache ich ja alles schon und das ist ja nichts Neues. Aber dann diese Struktur dahinter zu verstehen und das wirklich anwenden zu können im Alltag, irgendwann hat man dieses Klickerlebnis. Und das sind dann immer so Wendepunkte für mich, die mich bestärken, auch da dran zu bleiben. Und ich glaube, deswegen ist es auch wirklich wichtig, Deeskalationsstrategien immer mit persönlich erlebten Fallbeispielen zu trainieren. Ja. Das darf nicht zu abstrakt sein, das darf nicht zu komplex sein, sondern es müssen reale Situationen sein, wo sich eben auch jeder wiederfinden kann.
Ja, ja, und wo sich die TeilnehmerInnen ja auch dann austauschen können. Manchmal habe ich es auch schon erlebt, dass dann ganz spontan die Leute aus der Praxis dann sich ausgetauscht haben und sich da dann auch weiterhelfen konnten. Und auch, was ganz wichtig ist, so dieses Gefühl, ach, es ist nicht nur bei uns so, es geht nicht nur mir so, anderen auch. Das ist ja auch immer so ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ja, ja. Genau, ja.
Und dieser Punkt, auch, Entschuldigung, wenn ich das noch sagen darf, dass die Kolleginnen oder die das ja anwenden, auch merken, das ist auch wertvoll wirklich für mich. Also weil ich bin nicht so gestresst in der Situation, ich konnte das gut regeln, es ist nicht eskaliert. Also das ist ja auch was für mein eigenes Gefühl in der Situation.
Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, Professor Witzmann, Sie haben es gerade vorhin schon angesprochen, als wir uns auch so damit beschäftigt haben mit Ihnen, mit Ihrem Projekt, da haben wir dann auch gedacht, okay, ein krasser Werdegang vom Krankenpfleger zum Professor. ja, wie kam es dazu?
Naja, es kam auf jeden Fall anders, als meine Eltern und manche Lehrer sich das gewünscht haben. Denn in meiner Familie sind eigentlich eher alle sehr naturwissenschaftlich, technisch orientiert. Und ich habe aber damals in meiner Schulzeit ein Praktikum in einem Kreiskrankenhaus gemacht. Und ich war dann so begeistert von der Pflege. Das war damals noch sogar wirklich ein Krankenhaus, wo eben auch eine karitative Ordensgemeinschaft tätig war. Und ich war so begeistert von dem Thema Pflege, von Beziehung, von Leute begleiten, Menschen sozusagen zu unterstützen in bestimmten Situationen, da zu sein, dass ich mich dazu entschieden habe, eben keinen technischen oder erstmal kaufmännischen Beruf zu machen, sondern ich habe dann eben Pflege gewählt und habe dann auch durch meinen kleinen Hang zu geisteswissenschaftlichen Themen eben dann auch die Psychiatrie gewählt. Und ich weiß nicht, ob Sie das so kennen noch, aber früher war in den 80er Jahren, 70er waren die Psychiatrie schon noch anders, als wir sie heute kennen. Und das war eine große Herausforderung für mich, auch als Person, als junger Mann in solchen Settings zu stehen und dann eben zu entscheiden, wie geht's weiter. Ich habe meine Ausbildung gemacht, bin dann auch zuerst in die Somatik gewechselt. Ich hatte auch noch Zivildienst lange Zeit, 24 Monate damals. Und habe dann schon auch die Vorzüge der somatischen Medizin, war lange Zeit auf Intensiv auch kennengelernt. Aber ich hat's immer wieder sozusagen in die Nähe der Psychiatrie gezogen. Ich bin dann zurück in die Psychiatrie, habe als Krankenpfleger weiter gearbeitet, bin aber dann vom klinischen Setting raus und bin in das ambulante Setting gegangen und habe dann irgendwann entdeckt für mich, ich muss Weiterbildungen machen, war dann auch etwas im Ausland und habe aber gemerkt, es reicht so für mich nicht und hatte immer den Wunsch, mich weiterzuentwickeln und habe dann mit meinen verschiedenen sozusagen Positionen in unterschiedlichen Sozialgesundheitsbetrieben immer dann den Impuls gehabt, naja, studier halt noch mal, bild dich halt weiter. Und so kam das. Man muss aber sagen, bei mir glaube ich schon besonders, weil ich habe alle Studiengänge berufsbegleitend gemacht. Ich habe immer 100% gearbeitet und nebenbei studiert. Auch die Promotion ganz berufsbegleitend gemacht. Und das war einerseits eine große Herausforderung, aber andererseits war es natürlich toll, weil ich das, was ich im Studium lernen durfte, auch in der Praxis umsetzen konnte oder gelernt habe, was es heißt, es in der Praxis umzusetzen. Ja, mittlerweile nach vielen unterschiedlichen Einrichtungen, Settings, ich war auch mal in der öffentlichen Verwaltung bei einem Kostenträger tätig, auch mal als in einem Vorstandsbereich, in einem großen Klinikunternehmen, habe ich dann doch jetzt für mich entschieden, ich möchte jetzt auch mich dem Bildungssektor nähern und ich möchte auch durch mein Interesse auch mehr Zeit haben für Forschung und Wissen generieren und weitergeben und habe 2018 dann nochmal den Sprung an eine staatliche Hochschule gemacht und bin eben da mittlerweile Forschungsprofessor. Ich habe ein tolles Team mit 5 Personen, die mich begleiten, die mit mir Forschungsprojekte machen, die promovieren. Und das Tolle ist eben jetzt sozusagen, dass wir Themen wählen können und auch Themen vertieft anschauen können, dass wir aber auch die Ergebnisse danach möglichst veröffentlichen können und auch über Schulungen den zukünftigen Pflegekräften, den zukünftigen Sozialpädagoginnen sozusagen vermitteln können. Also, und dadurch speist sich das durch Praxiserfahrung, durch sozusagen viele Erfahrungen in unterschiedlichen Settings, aber vor allem eben auch durch neue Forschungserkenntnisse. Ja, also ich finde es toll. Ich hätte mir jetzt auch keinen anderen Werdegang gewünscht. Und mir ist aber auch wichtig, dieser Bezug immer zur Praxis, aber eben auch wirklich der Bezug zur Wissenschaft und hinzuschauen und immer wieder zu fragen, können wir die Dinge anders oder besser machen zum Wohl der Patientinnen oder Klientinnen oder ihrer Angehörigen? Und deswegen gehört für mich dieser kritische Blick auch immer mit dazu.
Super spannend. Ganz herzlichen Dank. Vielleicht dann noch abschließend eine Frage. Gibt es irgendwas, was Sie unseren Hörern vielleicht noch mitgeben können in Bezug auf Gewalt, Aggression oder Deeskalation? Irgendein Leitsatz oder irgendwas in der Richtung von Ihrer Arbeit, von Ihnen persönlich?
Also für mich auf jeden Fall wirklich sich darauf sensibilisieren und dieses Sensible nicht im Alltag verlieren, über das, was Alltag heißt, und Unsicherheiten im Umgang damit möglichst über eigene Beschäftigung und eben Kompetenzerwerb begegnen, dranbleiben.
Ja.
Super, ja, damit sind wir schon am Ende dieser Folge. Das nächste Mal begrüßen wir einen weiteren spannenden Gast zum Thema Gewalt am Arbeitsplatz im Podcast Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wir danken Ihnen, dass Sie dabei waren, und wenn es Ihnen gefallen hat und wenn Sie möchten, dass wir weiterhin spannende Gäste für Sie einladen können, hinterlassen Sie eine positive Bewertung und abonnieren Sie diesen Podcast, denn damit gelingt es uns natürlich leichter, tolle Gäste für Sie einzuladen.